Tick-Tack, Radio-Tack. Eine andere Welt ist möglich.
Hallo zur neuen Sendung von Radio-Tack. Heute gibt's einen Ausflug nach Bolivien. Anlässlich des Besuches des bolivianischen Präsidenten Evo Morales am 12. März in Wien ist die heutige Sendung zur Situation in diesem Land, Bolivien, und über die Drogenpolitik, die hier eine wichtige Rolle spielt. Die Musik ist von einer Gruppe bei der Aktion vor dem Parlament. Einen generellen Überblick in die Lage, auch historisch, und die Veränderungen in Bolivien gibt uns Dr. Robert Lessmann, Soziologe und Politologe. Er promovierte, lebte und forschte mehrere Jahre in Bolivien und anderen lateinamerikanischen Ländern. Sein Buch dazu, Das neue Bolivien, Evo Morales und seine demokratische Revolution, ist kürzlich im Rotbuch Verlag erschienen.
Bolivien ist ein relativ kleines Land im Herzen Südamerikas, ist aber mit 1 Million Quadratkilometer etliche Male größer als Österreich. Von der Bevölkerung her fast pari, also Bolivien hat 10 Millionen, Österreich hat 8, ist ein Andinesland, ein Bergland, und durch die Lage im Herzen Lateinamerikas war es zum Beispiel Ausgangspunkt seiner Zeit für den Che Guevara, der geglaubt hat, es würde sich von dort aus sozusagen die Revolution in Lateinamerika wie ein Lauffeuer verbreiten, denn Bolivien grenzt an Peru, Brasilien, Paraguay, Argentinien und Chile. Die Wahlen waren im Dezember 2005, die sozusagen den politischen Erdrutsch in Gang gesetzt haben. Bolivien war das ärmste Land in Lateinamerika. Es gibt jetzt neuere Zahlen, dass sie einen gewissen Aufstieg geschafft haben in diesen 6 Jahren der Regierung Evo Morales. Amtsantritt war dann im Jänner 2006. Man muss noch wissen, dem vorausgegangen ist eine lange und intensive Krise, die vielerlei Aspekte hatte. Diesen politischen Erdrutschsieg bei den Wahlen vom Dezember 2005 ist eine jahrelange und profunde Krise vorausgegangen. Die hatte wirtschaftliche Aspekte, die hatte einen oft unterschätzten soziokulturellen Aspekt, insofern, dass das indianischste Land Lateinamerikas ist, mit einer indianischen Bevölkerungsmehrheit, die sich ausgegrenzt und nicht berücksichtigt gefühlt hat im politischen System. Ein ganz wichtiger Faktor. Eine Souveränitätskrise. Es gab einen profunden Vertrauensverlust gegenüber den alten Parteien. Und man hatte das Gefühl, dass die wesentlichen Entscheidungen eigentlich nicht von der Regierung in La Paz getroffen werden, sondern von wichtigen Gebern in Washington oder in europäischen Hauptstädten. Man muss dazu wissen, dass ausländische Entwicklungshilfe in Bolivien in der Größenordnung war bis zu 10% des Bruttoinlandsprodukts im Jahr. Das heißt, die Regierungen, die konnten oft genug ohne ausländische Entwicklungshilfe nicht einmal ihren Regierungsapparat, ihren Verwaltungsapparat bezahlen. Das also die Krisenfaktoren, die dazu geführt haben, dass es diesen Erdrutschsieg gab. Und natürlich waren dann die Erwartungen ganz groß. Was ist dann passiert? Es gab eine Reihe von politischen Projekten, die schon aus Volksabstimmungen vorher sozusagen als Verpflichtung hervorgegangen sind. Zum Beispiel eine verfassunggebenden Versammlung, ein grundlegender Prozess der Neugestaltung des ganzen politischen und gesellschaftlichen Systems. Dann aber auch die Verpflichtung, die Erdöl- und Erdgasvorkommen zu nationalisieren. Das ist beides sehr schnell in Angriff genommen worden, und diese Nationalisierung der Kohlenwasserstoffe, wie man sagt, die hat dazu geführt, dass die Vertragsbedingungen grundlegend geändert worden sind und mehr Geld in die bolivianischen Staatskassen gespült worden ist. Das heißt, seit über 40 Jahren haben die zum ersten Mal wieder Überschüsse, und die werden auch verwendet für soziale Vorhaben, für Infrastrukturvorhaben. Da kommt der Entwicklung auch zugute, dass die Rohstoffpreise, also insbesondere im Erdölbereich, sich ganz gut entwickelt haben, sodass die Entwicklung eigentlich unter dem Strich sehr positiv ist. Mit der neuen Verfassung haben bisher marginalisierte Bevölkerungsschichten sehr viel mehr Rechte und sehr viel mehr Einfluss gewonnen. Noch nie waren zum Beispiel indigene Menschen in einem solchen Maß in die Regierungs- und Verwaltungsangelegenheiten integriert. Dass das alles nicht ohne Widersprüche und ohne Pannen abgeht, das ist natürlich auch klar. Also diese Regierung ist eine Regierung des Volkes sozusagen, eine populäre Regierung und reflektiert in gewisser Weise natürlich auch Defizite, die sich daraus ergeben, dass diese Menschen eben über Dutzende von Jahren von Bildungsmöglichkeiten ausgeschlossen waren. Das ist ein Prozess auch des Learning by Doing mit diversen Stolpersteinen und Hindernissen. Ja, es gibt natürlich Gegenwind. Es gibt Gegenwind der alten Eliten, also intern, die versucht haben, diesen Verfassungsprozess zu blockieren und als das dann nicht gelungen ist, sogar zu solchen Mitteln gegriffen haben wie einem Zivilputsch in der größten Stadt Boliviens, die nicht La Paz ist, sondern Santa Cruz, das wirtschaftliche Zentrum, das neue wirtschaftliche Zentrum im Tiefland, wo sich auch die Erdöl- und Erdgasvorkommen befinden. Das konnte aber überwunden werden und was die internationale Lage angeht, da muss man sagen, die Voraussetzungen waren natürlich so gut wie selten zuvor in der Geschichte, denn Bolivien war umgeben von sozusagen befreundeten Nachbarn. Linksregierung unter Lula in Brasilien, dann auch in Argentinien und in Paraguay entsprechende Entwicklungen, in gewisse Reibungen mit Peru und der historische Erzfeind. Wir wissen, der Salpeterkrieg im 19. Jahrhundert und der Verlust des Küstenstreifens für Bolivien. Der historische Erzfeind war Chile und unter Michelle Bachelet gab es auch da ein nie gekanntes Tauwetter. Das hat sich jetzt etwas verändert mit dem Regierungswechsel in Chile. Also da ist die Eiszeit wieder so ein bisschen zurückgekehrt, aber insgesamt doch sehr positive Rahmenbedingungen in der Region. Was nun die große Hegemonialmacht betrifft, die Vereinigten Staaten, auch da konnte man auf eine entspannte Situation vertrauen, denn die Hegemonialmacht war in anderen Weltregionen überbeschäftigt. Stichwort Irak, Stichwort Afghanistan und hat ihren historischen Hinterhof dann sozusagen verlassen. Und im Jahr 2008 hat Evo Morales ja dann den amerikanischen Botschafter des Landes verwiesen, weil er ihn beschuldigt hat, mit diesen Oppositionskräften im Rahmen des Zivilputsches in Santa Cruz zu konspirieren. Das wäre wenige Jahre vorher noch vollkommen undenkbar gewesen und Anlass für akuteste Putsch- oder Interventionsgerüchte. Aber das konnte er machen, weil die Situation ja entsprechend entspannt war und es ist nichts passiert. Eigentlich sind ja noch nicht einmal die Beziehungen dann abgebrochen worden, sondern das geht dann eben auf tieferer diplomatischer Ebene weiter.
Präsident Evo Morales sieht die Veränderungen in seinem Land und die Widerstände, die es von innen und von außen gibt, so.
Antes Bolivia era un estado colonial mendigo. De ese estado colonial mendigo pasamos a un estado plurinacional digno.
Bolivien war früher ein Kolonialstaat. Wir waren ein bettelarmer Staat und jetzt sind wir zu einem würdigen Staat geworden. Bevor ich ins Präsidentenamt gelangt bin, haben die Präsidenten Geld ausgeliehen, um überhaupt ihre Löhne zahlen zu können. Aber das ist jetzt vorbei. Und wie sieht man diesen Fortschritt? In 180 Jahren des Lebens der Republik Bolivien gab es nur 1,7 Milliarden internationale Reserven. In 6 Jahren meines Amtes haben wir nun 12,5 Milliarden internationale Reserven angehäuft. Das bedeutet, in 180 Jahren haben sie nur 1,7 Milliarden gespart und in 6 Jahren haben wir über 11 Milliarden. 11 Milliarden Dollar. Wenn ich mich jetzt also frage, was war früher mit dem Geld? Es gab doch auch Geld, aber wer hat sich das eingehämmt?
11.000 Millionen Dollar. Cuando yo me pregunto, antes esa plata no es que no había, siempre había. Pero dónde, quién se lo llevaba, dónde se iba esa plata?
Das ist die erste Frage. Die öffentlichen Investitionen 2005 machten 600 Millionen aus. 600 Millionen Dollar. Allein für dieses Jahr sind 5,255 Milliarden Dollar Investitionen von öffentlicher Hand geplant. Dieses Wachstum ist zu beobachten. Ein weiteres Faktum, Wirtschaftszahl. Früher hatten wir rund nur 3 Milliarden Spareinlagen vom bolivianischen Volk. Jetzt haben wir über 10 Milliarden Spareinlagen bei unseren Banken. Das heißt, dass es einen Aufschwung der Wirtschaft gegeben hat. Um diese volkswirtschaftliche Stabilität zu haben, kann ich Ihnen versichern, dass es zwei wichtige politische Bereiche gibt. Einerseits die Sparprogramme und die Ehrlichkeit. Früher hat der Präsident 40.000 Bolivianos verdient, aber ich verstehe so, dass die Politik der Dienst am Volk ist. Wir sind eine gewählte Autorität und wir müssen dem Volk dienen. Das heißt, wenn man Politiker wird in Bolivien, dann soll man keinen Gewinn daraus abschöpfen, sondern man muss ein Opfer bringen, man muss Anstrengungen unternehmen und sich mit dem Volk verpflichtet fühlen. Früher war das ganz anders. Zweitens, für das Wirtschaftswachstum und die Wirtschaftsstabilität geht es um die Zurückgewinnung von Bodenschätzen wie das Erdgas, Kohlenwasserstoffe. Denn dadurch konnten wir die nationale Wirtschaft verändern. Diese strukturpolitischen Maßnahmen waren wichtig für das bolivianische Volk. Wir leihen uns jetzt kein Geld aus, um Löhne zahlen zu können. Und die Lohnerhöhungen lagen immer über der Inflationsrate. Früher war das nie so. Nie so, wie wir das jetzt machen. Ich weiß auch, dass das nicht genug ist, dass es nicht ausreicht. Das verstehe ich sehr wohl. Aber es geht um die Förderung des ganzen Produktionsbereiches, um die Devisen demokratischer zu gestalten, die Devisen, die von den staatlichen Unternehmen erzeugt werden und hervorgebracht werden. Die internationalen Daten bezeugen, dass wir die extreme Armut reduzieren konnten. Und diese internationalen Zahlen liegen sogar über den Daten, die wir festgelegt haben.
Ein kurzer Kommentar einer Bolivianerin über die Verbesserungen in ihrem Land ist.
Er ist ja für die Indianer da, für die Armen, nicht für die anderen reichen Weißen.
Gell? Hat er schon etwas erreichen
viel
können?
Ich habe selber gesehen.
Was zum Beispiel?
Für die Armen Wasser, Straßen und Grundstück haben sie auch geschenkt bekommen. Das ist das Größte. Sie haben geweint, die Leute, die sie bekommen haben. Ich war dabei, ich habe auch mitgeweint. Aber was er arbeitet, ist nur was anderes, fleißig. Und er will nicht wie die anderen. Einfach das Geld im Ausland und dann Asyl im Ausland. Nein, er bleibt zu Hause, hat er gesagt. Und er hat sogar den Peruanern von seinem halbes Lohn geschenkt, als es Wasserüberschwemmung war. Sein Gewand hat er verschenkt.
Über seinen Weg in die Politik und sein Selbstverständnis als Präsident meint Morales.
Gemäß der Verfassung könnte ich wiedergewählt werden, aber das hängt nicht von mir ab, sondern das hängt vom Volk ab, denn ich bin jetzt noch nicht im Wahlkampf, aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich nie davon geträumt hatte, Präsident zu werden. Ich hätte mir nie vorgestellt, dass ich überhaupt Abgeordneter werde. Ich bin vom Westen in den Osten gekommen, also von der Hochebene, also von den sehr entlegenen Gebieten, und es ging eigentlich darum, dass wir nur das Familieneinkommen verbessern. Ich war 1988, war noch ganz jung, und ich habe dann in der Gewerkschaft bin ich tätig geworden, und nach 10 Jahren im landwirtschaftlichen Bereich wollte ich eigentlich nicht einmal Führer werden, aber aufgrund des Drucks von meinen Gewerkschaftskollegen wurde ich dann zum Gewerkschaftsführer. Ich wurde verfolgt, ich wurde gefoltert, ich wurde verhaftet, ich wurde verurteilt. Ich wusste, dass es großes Risiko gab, denn wir hatten die Militärbasis der USA in meinem Gebiet, denn die USA haben damals unsere Streitkräfte und unsere nationale Polizei kommandiert, befehligt. Und wir verstanden das überhaupt nicht, warum Uniformierte und Bewaffnete bei uns in Bolivien die Macht ausüben können. Ich habe auch bei den Streitkräften meine Wehrdienst absolviert. Und ich habe schon immer damals gesagt, dass ein ausländischer Uniformierte bei uns keine Befehle ergeben kann. Und dann waren sie natürlich erstaunt, als ich das gesagt habe. Und dadurch ist mein Bewusstsein in Bezug auf die Würde der Menschen entstanden. Und wir haben in unseren Märschen demonstriert für die Würde der ländlichen Bevölkerung, der Kokabauern. Wir wollten ein Bewusstsein schaffen, und 1994 haben wir ein politisches Instrument für den Kampf der Souveränität des bolivianischen Volkes weiterentwickelt, und dann wurde ich zum Abgeordneten gewählt. Ich war eigentlich richtig eingeschreckt, dass ich jetzt dann im politischen Bereich so stark tätig werden sollte. Aber um ganz ehrlich zu sein, im Parlament wurde, wo ich dann 2002 eigentlich ausgeschlossen, verfassungswidrig, dass hier steht ein Verteidiger gegen den Ausschluss aus dem Kongress. Dann bin ich wieder in den Kongress eingetreten und dann wurde ich gewählt. Zum Präsidenten wurde ich 2005 gewählt, nämlich das Volk hat ein Bewusstsein entwickelt. Wenn Politiker sagen, ich brauche Geld, um Politiker zu werden, Für mich war es ganz das Gegenteil. Ich habe nie Geld gebraucht, um Politik zu machen, um Präsident zu werden. Ich habe nur mit dem Bewusstsein des bolivianischen Volkes gearbeitet und ich hatte immer das Bewusstsein, dass ich dem Volk dienen sollte. Also ich denke jetzt nicht an die Wiederwahl, sondern ich denke einfach, dass ich froh bin, so weit gekommen zu sein, wie ich gekommen bin. Und wenn auch die Verfassung eine Wiederwahl jetzt ermöglicht, das ist eigentlich zweitrangig. Wir versuchen uns jetzt damit zu beschäftigen, wie wir dem Volk besser dienen können. Das ist eine große Aufgabe gemeinsam mit dem Kabinett und mit dem Vizepräsidenten.
Aunque la Constitución permite una elección, pero eso es secundario. Por ahora estamos afanados de cómo servir mejor al pueblo. Esa es una tarea junto al gabinete, junto al vicepresidente.
Ein Problem, welches auch anspricht, ist die oft erlebte Einmischung, vor allem der USA, in die inneren Angelegenheiten eines Landes. Scharf kritisiert wird wegen seiner Position zu Syrien und seine Kooperationen auch mit Iran, Venezuela und Kuba. Seine Sicht dazu.
Bolivien
hat das Recht, diplomatische Beziehungen, Handelsbeziehungen, Investitionsbeziehungen, Kooperationsbeziehungen mit der ganzen Welt zu unterhalten. Als ich ins Präsidentenamt gelangte, kam auch der Botschafter der USA zu mir, um mir zu sagen, dass ich keine Beziehungen mit Venezuela, mit Kuba und mit Iran unterhalten dürfte. Und ich habe dann gesagt, nein, da gibt es keine Einmischung. Nein, die antiimperialistischen Länder von Lateinamerika werden bezichtigt, dass wir Terroristen sind, dass wir autoritär sind und dass wir Drogenhändler sind. Es wiederholt sich also die Geschichte. Ich erinnere mich noch gut daran, mit welchem Vorwand es militärische Einmischungen gab bei Bergbauaktionen und da wurde immer gesagt, sie sind Marxisten, sie sind Leninisten. Als ich dann den Gewerkschaften angehörte, dann wurde schon immer gesagt, nein, die Gewerkschaftsaktionen sind antiimperialistisch. Und dann wurden wir wieder besichtigt, dass wir vielleicht Drogenhändler sind. Und die Zeit vergeht, seit 1. September 2001 werden imperialistische Politiker und Gewerkschaftsführer besichtigt, dass sie Terroristen sind. Manuel Roger, der ehemalige US-Botschafter bei uns, hat gesagt, dass bei uns in den Anden die Drogenhändler leben. Also, es gibt Länder, die jeden Vorwand hernehmen für ihre politischen Zwecke. Und sie schaffen auch interne Konflikte, um ihre Einmischung, ihre Intervention rechtfertigen. Eine Missachtung der Menschenrechte darf nicht akzeptiert werden. Sie als Journalisten wissen sehr gut, nach der Beendigung des Regimes in Libyen haben einige europäische Länder sich jetzt um das Öl in Libyen geschritten. Und genau deshalb gab es eine Intervention. Deshalb müssen wir überlegen, dass wenn interne Konflikte geschürt werden, dann geht es oft um irgendwelche anderen Maßnahmen. Und dann werden vielleicht die NATO wird hergenommen, um die Rechte anscheinend zu verteidigen. Und in anderen Bereichen ist das nicht so. Ich verurteile die Ablehnung der US-Regierung und die Ablehnung in Bezug auf die Nichtteilnahme Kubas am amerikanischen Gipfel. Das ist antidemokratisch und das ist rassistisch. Warum? Weshalb wurde Kuba von der Organisation amerikanischer Staaten ausgeschlossen? 1961. Da wurde gesagt, es ist ein kommunistisches, sozialistisches, marxistisches, leninistisches Land. Jetzt gibt es viele Präsidenten, die von kommunistischer, marxistischer, leninistischer Ausrichtung sind. Und trotzdem, also ich auch. Und deshalb werde ich nicht aus der Organisation amerikanischer Staaten ausgeschlossen. Und unter diesem Vorwand wurde Kuba ausgeschlossen. Das ist wirklich inakzeptabel von unserem Standpunkt aus. Wenn ein Land nicht teilnimmt, dann ist es nicht mehr der Gipfel von Amerika, des amerikanischen Kontinents. Und wenn wir jetzt vom Imperium etwas aufgesetzt bekommen, wie können wir uns wehren gegen diese Einmischungen? Honduras, es gab einen Staatsstreich. Und dann wird zuerst der Staatsstreich wird anerkannt von den USA. Die sind die Ersten. In Honduras gibt es eine US-Militärbasis. Die US-Militärbasis hat zum Staatsstreich ihren Beitrag geleistet. Denn der demokratisch gewählte Präsident war gerade dabei, sich dem Alba-Raum anzuschließen. Im 2000er Jahrzehnt stand es 3-1 zum Imperium. In Venezuela ist der Staatsstreich gescheitert. In Bolivien ist auch der Staatsstreich gescheitert. Und in Ecuador auch, der auch gefördert wurde von den USA. Aber in Honduras haben sie gewonnen. Also ich würde sagen, wir stehen 3-1.
Ich fühle mich überhaupt nicht,
dass ich den US-amerikanischen Botschafter des Landes verwiesen habe, denn er führt eine Verschwörung gegen mich durch. Wir warten jetzt auf den neuen Botschafter und wir hoffen, dass er uns achtet. Wir brauchen gegenseitigen Respekt, wir sind Partner. In Bolivien werden die bolivianischen Gesetze geachtet und in den USA ist es das Gleiche. Früher war es so, dass in Bolivien die US-amerikanischen Vorgaben zu achten waren. Wir möchten natürlich Beziehungen mit den USA unterhalten, aber nicht, wenn das große Land die kleinen Länder unterwirft und dann einen Staatsstreich herbeiführt. Das ist eine grundlegende Debatte, die wir hier führen. Leider missbrauchen die USA den Kampf gegen den Drogenhandel für die geopolitischen Interessen. Es geht um einen gemeinsamen Fortschritt und um Teilen der Verantwortung im Bereich des Kampfes gegen den Drogenhandel. Es geht nur um den Kampf gegen die anti-imperialistischen Gewerkschaftsführer. Wir haben die DEA eigentlich offiziell des Landes verwiesen, trotzdem sind sie noch inoffiziell dort und dann werden noch falsche Berichterstattungen gemacht.
Den Grund des Besuches von Evo Morales in Wien, insbesondere bei der UN, erläutert uns Dr. Lessmann.
Commission on Narcotic Drugs, die UN-Drogenkommission, die findet jedes Jahr im Frühjahr statt. Das war dieses die 55. Und der Anlass war der gültige rechtliche Rahmen der internationalen Drogenkontrolle, die Drogeneinheitskonvention aus dem Jahr 61, die führt das Coca-Blatt auf der Liste der kontrollierten Substanzen zusammen mit Substanzen wie Kokain, Heroin. Das ist damals so passiert aus Gründen wissenschaftlicher Schlamperei, von irgendwelchen kulturellen Rechten oder indigenen Rechten war damals überhaupt noch nicht die Rede. Das alles hat sich verändert. Die Konvention, die ist 50 Jahre alt, ist an allen Ecken und Enden reformbedürftig, ist reif für Reformen. Und in Bolivien hat dieses Coca-Blatt eine Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende alte kulturelle und soziale Tradition. Es ist der Konsum der Coca-Blätter als Tee oder zum Kauen wahnsinnig weit verbreitet. Die Bauern, die Minenarbeiter, zum Teil auch die städtische Bevölkerung tut's. Es ist schlicht unmöglich, das zu verbieten, so wie das eigentlich diese Drogenkonvention verlangen würde. Und Bolivien mit der neuen Verfassung hat diesem Stellenwert des Coca-Blattes in der eigenen Gesellschaft Rechnung getragen und hat das auch erklärt zum schützenswerten andinen Natur- und Kulturerbe. So, und daraus hat sich ein Konflikt ergeben zwischen den internationalen Rahmenbedingungen und der neuen Verfassung. Und 2 Monate nachdem eine Volksabstimmung die neue Verfassung angenommen hat, übrigens zum ersten Mal, das ist in der republikanischen Geschichte Boliviens, 1825, Unabhängigkeit und Beginn der Republik Bolivien, ist das die 25. Verfassung, aber die erste, die dem Volk zur Abstimmung vorgelegt worden ist. So, jetzt galt es, diesen Widerspruch aufzulösen zwischen der eigenen Verfassung und den internationalen Bestimmungen. Und 2009 war Evo Morales dann zum ersten Mal in Wien bei der Drogenkommission, um zu verlangen, dass die internationalen Rahmenbedingungen der Konvention in Einklang gebracht werden mit der Kultur seines Landes, wie er es formuliert hat, und nicht umgekehrt, so wie das die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen immer verlangt haben. Dieser Prozess wäre eigentlich ein sehr einfacher gewesen. Nach der Antragstellung gab es eine 18-monatige Frist und hätte es da keinen Einspruch gegeben, wäre der Antrag automatisch durch gewesen und alle wären glücklich. Denn an der Situation, dass in Peru und Bolivien Coca gekaut wird, ändert sich sowieso nichts. Es hat aber Einspruch gegeben einer Gruppe von 18 Nationen unter Führung der USA, die sich selbst auch noch Freunde der Konvention genannt haben. Die fürchteten nämlich um die Integrität des ganzen Vertragswerks, so haben sie das formuliert. Mit dem Ergebnis, dass der bolivianische Antrag abgeschmettert war und Bolivien eigentlich nichts anderes übrig geblieben ist, als aus der Konvention überhaupt auszutreten, was Bolivien natürlich eigentlich überhaupt nicht wollte. Sie haben deshalb gleichzeitig einen Antrag gestellt auf Wiedereintritt, aber unter Vorbehalt bezüglich zweier kleiner Unterparagraphen, die eben das Coca-Kauen verbieten wollen. Und darum geht's jetzt. Dieser Antrag läuft gerade und um den sozusagen zu bekräftigen und das bolivianische Interesse an der Sache zu unterstreichen, war Evo Morales dann jetzt in der letzten Woche erneut in Wien.
Ein Journalist fragt, was es bedeutet, wenn Bolivien wünscht, dass der internationale Rechtsrahmen der Drogenkonvention an die Kultur und Verfassung Boliviens angepasst werden soll und nicht umgekehrt, dass Bolivien seine Verfassung an die internationalen Regeln anpassen muss. Präsident Morales dazu.
Ahora ya no solamente hay que adecuar a la realidad cultural, ritual, medicinal de la hoja de coca en Bolivia, sino hay que adecuar a la constitución política del Estado plurinacional.
Ja, natürlich, dass die traditionelle Nutzung des Coca-Blattes, traditionelle Kultur des Coca-Blattes akzeptiert wird. Es geht um eine Anpassung an die traditionelle, althergebrachte, rituelle Verwendung des Coca-Blattes. Das steht auch in unserer Verfassung des plurinationalen Staates Bolivia. Zum ersten Mal wird in unserer Verfassung das Coca-Blatt als althergebrachtes Heilmittel anerkannt und die industrielle Verarbeitung unterliegt der Annahme eines neuen Gesetzes. Aber schon in unserer Verfassung steht, dass die Nutzung des Coca-Blattes souverän zugelassen ist. Und wir haben über dieses Thema gesprochen, auch mit dem Präsidenten von Österreich. Und er hat gesagt, dass es sehr wichtig ist, diese historischen Fehler zu beheben, die von der UNO ausgehen.
Die Zukunftsaussichten für das Land sind recht zuversichtlich. Dr. Robert Lessmann.
Was man ganz sicher sagen kann, ist, dass die Entwicklung in Bolivien selbst unter dem Strich höchst positiv ist. Natürlich eine Entwicklung auch mit Schwarz-Weiß, mit Schattenseiten, mit Pluspunkten, wo es gut läuft und mit Bereichen, wo Probleme auftauchen. Und das bringt mich dann noch näher zu Ihrer Frage. Bolivien ist natürlich dann auch von außen mit hohen Erwartungen und mit höchsten Erwartungen gesehen worden. Ein Indio-Präsident, man hat gesagt, ganz neue Formen der Demokratie würden da jetzt vielleicht entwickeln, die beispielgebend wären für den Rest des Kontinents. Die Geschichte zeigt ganz einfach, man muss da die Erwartungen auch ein bisschen zurückschrauben. Das ist ein schwieriger Prozess. Der Prozess läuft und läuft, denke ich, immer noch in eine gute Richtung, auch wenn es im einen oder anderen Punkt Schwierigkeiten gibt. Aber es ist sicherlich weder so, wie die Vereinigten Staaten und andere Verbündete vermutet haben, dass jetzt sozusagen dort der gehörnte Teufel an der Regierung ist und die Welt mit Kokain überschwemmt würde und alle möglichen unguten Geschichten von Bolivien ausgingen. Weder das ist eingetreten, noch ist in Bolivien das Paradies ausgebrochen, das dann jetzt auf andere lateinamerikanische Länder überschwappen würde. Aber unter dem Strich, wenn Sie mich fragen, sehe ich den Prozess immer noch hochpositiv an, obwohl nach den Ereignissen um den geplanten Straßenbau durch ein Naturschutzgebiet die Regierung Evo Morales gerade aus dem ökologischen und aus dem linken Lager dann Prügel bezogen haben. Wobei ich dann sage, das ist nicht ganz gerecht, denn die Situation in diesem Park ist eine hochkomplexe. Es gibt eine Reihe von Interessen, die da dahinterstehen. Nicht zuletzt auch die alte Opposition, möglicherweise auch die Botschaft ohne Botschafter, die US-Botschaft nämlich. Und ganz sicherlich hat die Regierung in dem Punkt auch Fehler gemacht. Das ist aber auch nicht eine Situation, wo man jetzt sagen muss, um Gottes Willen, der Indianerpräsident verrät die Interessen der Indianer und der ökologische Diskurs, den er auf internationaler Ebene führt, der wird ja in der politischen Praxis überhaupt nicht umgesetzt. Also auch da eine Entwicklung, sicherlich auch mit politischen Fehlern und mit der einen oder anderen negativen Entwicklung, aber kein Grund jetzt in Bausch und Bogen die Regierung Morales zu verdammen.
Weltweit gesehen führen einige Gedanken Evo Morales in eine ganz andere Zukunft für alle Menschen und die Erde als Ganzes.
Ich spreche nicht vom Sicherheitsrat der UNO, sondern vom Unsicherheitsrat der UNO. Denn da gibt es große Unterschiede, wenn wir über Leben sprechen, weltweit. Und wir bräuchten einen neuen politischen Ansatz für die Rettung der Menschheit. Und da müssen alle sozialen Bereiche mit eingeschlossen werden. Es geht um das Leben, um die Menschheit. Die Grundversorgung sollte ein Menschenrecht werden. Die Bodenschätze dürfen nicht privatisiert werden, wo die Rechte der Mutter Erde geschützt werden und geachtet werden und dass es Gleichberechtigung zwischen den Menschen geben wird. Und da sollten sich alle Bewegungen, alle Gewerkschaften zusammenschließen, um uns vor dem Kapitalismus zu schützen.
Una tesis política por la vida, por la humanidad, donde los servicios básicos sean un derecho humano, donde los recursos naturales no pueden ser privatizados, donde se respete los derechos de la madre tierra, que hay que vivir en armonía con la madre tierra, no solamente entre los seres humanos. Por tanto, siento que el pueblo, la humanidad en su conjunto, espera de sus dirigentes sindicales, sociales de todo el mundo, una nueva tesis política para salvarnos del capitalismo.
Den Mitschnitt eines Kollegen von Radio Orange, des Besuches von Präsident Morales bei den Studenten auf der Uni Wien, und das Original der Pressekonferenz auf Spanisch, Präsident Morales im O-Ton, gibt es auf unserer Homepage www.radioattack.at oder auf der CBA. Weitere Informationen auch bei IGLA, Informationsgruppe Lateinamerika. Und, wie schon erwähnt, in dem Buch von Robert Lessmann, Das neue Bolivien, Evo Morales und seine demokratische Revolution, Rotpunkt Verlag. Damit verabschieden wir uns für heute. Sendungsgestaltung Angelika Hoffmann.
Radio Attac gibt es auch im Internet unter www.radioattac.at.